Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wenn wir immer öfter und ausgedehnter künstliche Intelligenzen für uns denken lassen, dann könnten wir selbst das Denken verlernen. Über diese Gefahr denkt der Medienwissenschaftler Roberto Simanowski nach in seinem neuen Buch über KI-Sprachmaschinen. Er macht das auf sehr anregende und informierende Art, öfter auch sehr unterhaltsam. Und ich kann jetzt mit ihm sprechen über unseren Umgang mit künstlicher Intelligenz. Herr Simanowski, seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen.
Es geht erstmal ziemlich derbe rein in Ihr Buch, denn da steht gleich auf der ersten Seite der Satz: Sprachmaschinen, ein Scheißhaus voller Sätze. Erklären Sie mal bitte, wie dieser Satz an den Anfang des Buches geraten ist.
Ja, das Schöne bei einer KI ist ja, dass man sie, wenn man ein Buch über sie geschrieben hat, dann gleich fragen kann, was sie davon hält. Aha. Und ich habe halt ChatGPT das Manuskript zu lesen gegeben, um es mir zusammenzufassen. Und danach, und die Zusammenfassung war gar nicht so schlecht, und danach hat es mir angeboten, dass im Stil der Zeit oder des Spiegels in eine Rezension zu überführen. Ich habe dann gesagt, Rolf-Dieter Brinkmann. Der hatte damals gerade seinen 50. Todestag. Und dann hat es mir halt diese Rezension in seinem Stil ausgespuckt. Und so kommt es, dass Rolf-Dieter Brinkmann, der seit 50 Jahren tot ist, zum ersten Rezensenten meines Buches kam, wurde.
Ja. Mit zupackender Sprache, wie dieser Beispielsatz zeigt. Und dieser Einstieg in Ihr Buch mit diesem KI-Text im Stil von Rolf-Dieter Brinkmann, der hat ja auch noch so einen Subtext, fand ich beim Lesen jetzt auch des ganzen Buches. Also diesen Subtext: Ich schreibe hier zwar sehr kritisch über die Auswirkungen von KI, aber ich nutze die auch selber, weil ich nicht sage, ihr Bärfinger weg, sondern mich für einen aufgeklärten Umgang mit KI einsetzen will. Habe ich das so richtig rausgelesen?
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin ja kein Technikfeind, ne? Und ich glaube auch nicht, dass man kritisch über Technik schreiben kann, die man selber nicht benutzt. Und es hat ja auch einige Vorteile, die KI zu benutzen. Ich habe das auch beim Schreiben selbst gemacht, mit unterschiedlichem Erfolg. Das beschreibe ich dann auch im Buch, wo sie also hilfreich ist und wo nicht. Und deswegen, ja, die KI muss man selber einsetzen, nicht nur beim eigenen Schreiben, auch überhaupt in der Gesellschaft, würde ich sagen. Sonst wird das nur zum Technik-Bashing, und das hatte ich nicht vor.
Jetzt haben Sie sich vorher das Umfeld angesehen. Es gibt ja schon jede Menge KI-Bücher, und Sie haben geschaut, was sonst über KI geschrieben wird auf dem Buchmarkt. Was haben Sie denn da so vor allem gefunden?
Naja, das Interessante an der öffentlichen Diskussion ist, dass da erstmal viel spekuliert wurde, wer zuerst seinen Job verliert. Ja? Die Journalisten, die Künstler oder die Programmiererinnen. Und wenn man damit fertig war, dann hat man sich über die Halluzinationen aufgeregt, ne? Wenn wieder mal ein ehrenwerter Familienvater zum Serienkiller seiner Kinder wurde. Oder man ist dann zum Szenario, dass die KI eine Superintelligenz wird und den Menschen auslöscht, gekommen. Ne? Aber jenseits des Jobverlustes und diesseits dieser Apokalypse gibt es natürlich eine ganze Menge an anderen Themen, die unterbelichtet sind. Es gibt da einige Bücher zum Technischen und auch zum Politischen, also geopolitisch, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von der KI der USA etwa. Ja? Aber zu den kulturstiftenden Funktionen der KI, wie die Medienwissenschaftler so schön sagen, ne? Zu diesen kulturellen und sozialen Implikationen, da gab es wenig, und diese Lücke sollte mein Buch dann füllen.
Und wie? Was haben Sie jetzt vor allem besprechen wollen mit Ihrem Buch?
Also wenn Sie jetzt wollen, dass ich das zusammenfasse, dann würde ich sagen, es gibt ein doppeltes Identitätsproblem und einen vierfachen Souveränitätsverlust, den die KI bedeutet. Ja, also zum einen ist sie ja kein Mensch, ist ja nur eine Maschine, die statistisch operiert und uns trotzdem aber Auskünfte über das Menschsein gibt. Wie kann denn das sein im Zeitalter der Identitätspolitik? Ja? Und zum anderen hat sie eine amerikanische Identität. Es gibt einen Artikel, der heißt, der Geist in der Maschine hat einen amerikanischen Akzent, nämlich weil die Daten zum Großteil von amerikanischen Webseiten kommen und weil die KI auch im Feintuning dann in Amerika eben einer zweiten Erziehung sozusagen unterzogen wird. Und das führt dazu, dass sie doch amerikanische Perspektiven auf die Welt hat und die uns dann vermittelt. Und was die Souveränitätsprobleme betrifft, am meisten diskutiert ist halt das Geopolitische, dass wir uns nicht abhängig machen dürfen von fremder KI. Aber es gibt auch ein epistemisches, also dass bestimmte Wissensformen nicht enthalten sind, vor allen Dingen eben von Kulturen, die jetzt nicht so einen sprachlichen Fußabdruck in den digitalen Medien haben, ja, und vor allen Dingen Kulturen des globalen Südens. Und dann gibt es natürlich den kognitiven Souveränitätsverlust. Also wenn ich die Dinge an meinen KI-Diener auslage, dann verherrsche ich nicht mehr über die Dinge. Und der vierte Punkt.
Da würde ich gerne mal einhaken bei diesem kognitiven Souveränitätsverlust, weil da haben Sie ein sehr schönes Bild gefunden, ein sehr plastisches Bild, finde ich, die für die Auslagerung des Denkens an die KI. Da schreiben Sie, die KI sei eine Verhinderungsbibliothekarin. Was bedeutet das jetzt?
Ja, es war ja früher so, dass wir in die Bibliothek gegangen sind und dann hat uns die Bibliothekarin den Weg gewiesen zu einem Buch, das wir gesucht haben, und auf dem Weg zu diesem Buch sind uns viele andere Bücher aufgefallen, die da in der Nähe standen und zu diesem Thema vielleicht aus einer anderen Perspektive nochmal etwas gesagt haben. Und dann haben wir da auch reingeschaut und dann haben wir wahrscheinlich mehr Bücher aus der Bibliothek rausgenommen, als wir eigentlich wollten. Und so wurde unsere Neugier geweckt. Ja. Und wer jetzt denkt, ja, das betrifft mich nicht, war ja schon lange nicht mehr in einer Bibliothek, dem sei gesagt, dass das ja nicht anders ist beim Googlen. Ja, da kriegen wir ja auch verschiedene Links als Vorschläge und dann gehen wir auf die mehr oder weniger auch bis zur zweiten und dritten Seite und dann sehen wir auch, dass es verschiedene Perspektiven auf ein Thema gibt. Jetzt ist das aber anders. Jetzt kommen wir zur Verhinderungsbibliothekarin, die heißt dann ChatGPT oder Claude oder Gemini. Und die fragt, was willst du wissen? Ich habe alle Bücher gelesen, hier ist die Antwort. Und wenn wir nachfragen, kriegen wir noch eine Antwort, aber wir haben keinen Kontakt mehr zu all diesen Büchern. Und so wird dann auch, so verhindert sie dann auch die Entstehung von Neugier, weil wir wissen gar nicht, welche anderen Perspektiven da summiert wurden und eingeschleust wurden in die Antwort der Bibliothekarin. Wir haben mit diesen verschiedenen Quellen nichts mehr zu tun.
Viele Menschen werden aber das, was uns die Verhinderungsbibliothekarin, wie Sie sagen, jetzt an Auskünften gibt, nicht als Verhinderung, sondern als sehr bequeme Erweiterung ansehen.
Ja, sicher, aber das ist ja eben das Gefährliche. Also gerade auch, wenn es um Wissen geht, ist ja der bequeme Weg nie der einfache. Ne? Sonst wären ja Texte, die alles simplifizieren, die besten, die uns den besten, den Königsweg zum Wissen geben. Und das ist ja bekanntlich nicht der Fall. Also auch hier ohne Schweiß kein Preis. Und wenn ich das den einfachen Weg gehe, dann werde ich mein Denken nicht unbedingt schulen.
Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dieses Souveränitätsproblem, dass die gängigen KI-Maschinen alle einen amerikanischen Akzent haben, weil sie eben aus den USA kommen und dort wird auch sehr diskutiert, welche kulturellen Werte eigentlich in diese künstlichen Intelligenzen eingeschrieben sind. Die Konservativen in den USA kritisieren die Sprachmaschinen heftig oder haben das getan mit dem Vorwurf, die seien alle woke, also alle linksprogressiv. Hm. Sind sie das denn?
Einigen Studien zufolge rücken die im Feintuning, also in dieser Zweiterziehung dann sehr nach links und werden dann zum Beispiel zu Anwälten der LGBTQ-Community und zwar in einer Art und Weise, die dann den Anhängern vom rechten Lager nicht gefällt. Deswegen gab es auch sehr früh den Vorwurf, dass ChatGPT woke ist. Das hat sich aber inzwischen auch schon geändert. Also jetzt durch die Machtverhältnisse in den USA rücken sie weiter in die Mitte oder werden objektiver, wie sie das selber sagen, weil sie ja auch abhängig sind vom Wohlwollen eben der Trump-Administration. Also da merkt man, dass dann das Technische auch mit dem Politischen verbunden ist.
Gegen diese Abhängigkeit von den US-amerikanischen KIs gibt es ja ein Projekt der EU, eine eigene europäische KI zu entwickeln, die dann auch europäische Werte vermitteln könnte. Halten Sie das für realistisch?
Ich halte es für sehr wichtig und notwendig. Wie realistisch das ist, wird man sehen müssen. Also der Versuch, eine europäische Suchmaschine zu produzieren, der war ja nicht so erfolgreich. Wir hoffen, dass hier die EU erfolgreicher ist, wobei auch dann noch die Frage stehen wird, was sind diese europäischen Werte? Ja, die da dieser Sprachmaschine mitgegeben werden. Und das liegt dann sicherlich auch daran, wer gerade in der EU das Sagen hat. Also wie viel dann Ungarn mitredet bei der Ausrichtung der Antwort der...
Oder Italien,
ja. Oder was weiß ich, was mit Deutschland ist. Also die Antworten dann der KI etwa zu Fragen wie Ehe für alle oder Schwangerschaftsabbruch, das ist ja auch noch nicht geklärt, wie das dann in dieser Open Euro LLM, wie sie heißt, entwickelt werden soll.
Es gibt auch schon, habe ich in Ihrem Buch erfahren, eine arabische KI, die das leisten könnte, was viele Vertreter des globalen Südens fordern, nämlich eine dekolonialisierte künstliche Intelligenz. Leistet diese arabische KI dann sowas in diese Richtung?
Also nicht das letzte Mal, als ich Sie gecheckt habe und gefragt habe, was Sie denn machen würde, wenn Sie eine Zeitreise machen könnte. Und dann hat sie in der Tat nur westliche Sternstunden der Menschheit aus dem Westen Westen sozusagen.
Keine arabischen.
Ja. Als gäbe es da keine Sternstunde, keine historischen Höhepunkte. Ja? Also die Französische Revolution war da wichtig. Oder wie Da Vinci seine Bilder malt, ja, das Abendmahl. Solche Sachen, aber eben nicht aus der arabischen Kulturgeschichte. Und da merkt man ganz deutlich, dass hier eben das auch diese Maschine westlich orientiert ist. Es gibt auch eine indische Sprachmaschine. Wenn man die fragt, die gibt also zum Beispiel zur Homosexualität, das ist immer so ein Kriterium.
So eine Testfrage, ja.
Das ist die Testfrage, genau. Dann ist die sehr westlich eingestellt dazu und ruft zur Toleranz auf. Also so, das würden wir alle unterschreiben können, ja. Da ist es dann nur, die gibt dann nur keine Menschenrechtsverletzungen der aktuellen indischen Regierung raus. Dazu muss man dann ChatGPT fragen, das weiß dazu genug. Aber diese indische gibt das nicht raus. Aber im Moralischen ist sie dann doch westlich eingestellt. Und da ergibt sich natürlich dann auch die Frage, ob man das vielleicht auch so will, ne? Oder ob das was anderes vielleicht besser wäre. Also wenn sie konservative Werte vertreten würde. Aber das, dann kommen wir eben in die Frage des Eurozentrismus oder des Ethnozentrismus, also dass der Westen hier seine Werte in die Welt exportiert und inwiefern das halt gut ist oder nicht.
Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen, dass Sie sich mit dem Buch stark machen für einen aufgeklärten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Sie schreiben dann am Ende des Buches auch über Medienkompetenz im Umgang mit KI, die man ja zum Beispiel in Schulen vermitteln könnte und sollte. Haben Sie Ideen dafür, wie man das machen könnte?
Ja, habe ich schon einige. Also ich bin ja selber in der Schule gewesen und habe schon Vorstellungen, wie man das didaktisieren könnte. Also man kann ja Prompts an die KI stellen, also verschiedene Fragen stellen zu Wertefragen etwa und dann vergleichen, was unterschiedlich instruierte KIs, unterschiedlich instruierte Sprachmodelle ausspucken und dann eben diskutieren, warum geben sie unterschiedliche Antworten. Man kann den Prompt leicht ändern und dann sehen, was sich beim Output ändert. Ja. Oder man kann auch die Temperatur ändern, also das ist der Wahrscheinlichkeitskoeffizient. Dann wird die KI, also wenn man die Temperatur erhöht, dann spricht sie so ein bisschen mehr im Fieber. Ne? Also dann werden nicht nur die Worte genommen, die jetzt wirklich zu 95% das nächste Wort in der Statistik sind, sondern auch andere. Damit wird der Text dann ein bisschen kreativer und dann kann man eben auch darüber sprechen, was das bedeutet, wenn man eben auf den Durchschnitt orientiert. Nun, die meisten Sprachmodelle sind ja so eingestellt. Das wäre eine Sache und dann würde man halt im Schulraum über das Denken selber sprechen, statt das Denken an die Sprachmaschine auszulagern.
Ein Vorschlag von Roberto Simanowski für einen aufgeklärten Umgang mit künstlicher Intelligenz. Den finden Sie auch in seinem Buch Sprachmaschinen, eine Philosophie der künstlichen Intelligenz. Im CH Beck Verlag ist das Buch erschienen mit 290 Seiten. 23 Euro ist der Preis. Vielen Dank für den Besuch.
Ja, gerne.